Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, weiten, großen Welt. Heute ist der 16. Juni 2021. Eine Menge Themen stehen auf unserer Liste. Andreas sitzt in voller Konzentration neben mir. Andreas, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Eva und liebe Zuhörer. Wir sitzen hier und gucken gerade raus in eine Nebelbank. Es hat heute Nacht geregnet und es regnet heute den ganzen Tag ein wenig. Und das ist gut so zwischendurch mit sonnigen Unterbrechungen. Das tut der Natur gut und die Erde saugt sich wieder mit Wasser und damit auch mit Energie voll.
Hindert aber nichts daran, dass es auch noch einen See gibt, den ich schwach sehe.
Ja, man sieht ihn so ein wenig durch den Nebel hindurch scheinen. Also momentan sieht man den See nicht, aber nicht wirklich. Aber das wird gleich kommen. Ich denke, im Laufe der Sendung werden wir ihn sehen. Er changiert auf jeden Fall schon wieder ganz gewaltig in Grau, Silber und mit ganz leichten, dunklen Accessoires im Hintergrund. Kann man das so sagen?
Ja, bei der Tagesschau würde man Accessoires sagen. Das ist die richtige Betonung.
Echt?
Ich habe hier gerade sinnvoll versucht zu überleiten in unser erstes Thema. Deswegen dieser Hinweis, denn es ist schon sehr spannend, was in den letzten Wochen bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten in den Nachrichtenredaktionen passiert ist. Da wandern die Präsentatoren nur so ab in Scharen. Also vor wenigen Wochen war es Jan Hofer, der die Tagesschau verlässt, weil er bei RTL unterkommt. Petra Gerster, also langjährige Präsentatorin der Heute-Nachrichten im ZDF, hört auf. Ebenso der bei vielen Menschen so beliebte Klaus Kleber, auch vom ZDF aus der Heute-Redaktion, hängt seinen Job auch an den Nagel, verlängert nicht den Vertrag. Pina Atalay, Tagesschausprecherin jüngeren Formates als die Herrschaften, die ich bis jetzt genannt habe, geht auch. Und Linda Zervakis von der Tagesschau hört auch auf dort bei der ARD und fängt, beide Damen fangen auch bei den Privaten an zu arbeiten. Und wir erinnern uns auch, Marc Bator, langjähriger Tagesschausprecher, hatte dort vor ein, zwei Jahren vielleicht aufgehört und bei Sat.1 angeheuert. Ja, also man fragt sich ja, früher, ganz ehrlich, hingen alle bis zum Schluss fast auf den Sesseln fest. Na gut, Dagmar Berghoff, die hat ein bisschen gezielter aufgehört, auch weil sie es einfach wollte. Aber bei Frauen ist es ja auch immer noch so eine Sache. Die haben dann Sorge, dass sie eventuell des Alters wegen ausgemustert werden, während die Männer ja eigentlich diese alten weißen Männer, die können da ja sitzen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Aber die alten weißen Männer haben auch vorgezogen zu gehen. Andreas, aus deiner Sicht, was könnte denn dahinter stecken?
Ja, also ich bin jetzt überrascht, weil ich kenne ja die Themenliste nicht, die wir heute durchnehmen werden. Da kann natürlich kaum jemand die ganze Situation besser beurteilen als du. Aber ich glaube natürlich schon rein mit meinem Menschenverstand und mit meiner Intuition, dass es kein Zuckerschlecken mehr ist, wenn man in einem solchen öffentlich-rechtlichen Sender arbeiten muss, nicht nur arbeiten muss, sondern vor allem auch nicht mehr die Achtung bekommt von außen, die man mal hatte, sondern man mehr oder weniger als Propagandist dargestellt wird. Und man erlebt da ja doch eine Menge. Du hattest mir gerade diesen Film gezeigt von diesem BBC-Reporter. Ach, das kommt noch, sehe ich gerade. Vielleicht sollten wir es doch vorher absprechen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich mir das vorstelle, kann einfach, wenn man nämlich durch die Gegend läuft und der eine oder andere spuckt schlicht und ergreifend vor einem aus und sagt von mir aus, du Lügner oder so etwas, dann ist es vielleicht nicht sehr angenehm und irgendwann verlässt man dann das Schiff.
Es ist halt sehr auffällig, wie viele jetzt abspringen oder vom sinkenden Schiff springen. Es ist ja auch die Debatte über die GEZ-Gebühr. Das ist eine Zwangssteuer, die jeder Mensch bezahlen muss, ob er Fernsehen guckt oder nicht, ob er Radio hören möchte oder nicht. Und es gibt ja gerade den präsenten Fall des GEZ-Verweigerers Georg Thiel, der jetzt seit weit über 100 Tagen dafür im Gefängnis sitzt und sagt, ich zahle die Gebühren nicht. Er muss, ich weiß nicht, wie viele Tage noch dort absitzen. Er ist inzwischen in den Hungerstreik getreten. Er sagt, es kann nicht sein. Ich habe seit so vielen Jahren weder Radio noch Fernsehen. Ich lasse mich nicht dazu zwingen. Und eigentlich ist es nach dem Gesetz der Wechselwirkung, also dem Ausgleichsgesetz auch, nicht mehr als recht und billig.
Ja, die Argumente der öffentlich-rechtlichen Medien sind so, dass man sagt, wir sind natürlich unabhängig, weil wir nicht von irgendwelchen Einnahmen leben müssen und profitabel arbeiten müssen und aus diesem Grunde tatsächlich objektiv berichten können. Bloß das stimmt nicht, weil die öffentlich-rechtlichen Medien brauchen den Staat. Der Staat muss ihnen die Rahmenbedingungen immer wieder schaffen, damit sie finanziert werden. Und der Staat ist verschuldet. Und bei wem ist er verschuldet? Bei den Banken, den großen Kapitalsammelbecken, die mit dieser Umverschuldung letztlich wieder die Oligarchen finanzieren, die ganz oben in der Spitze sind, die am meisten auch zurzeit partizipieren. Das heißt, wir haben hier einfach nur eine Umlenkrolle der Verschuldung, während die privatrechtlichen Sender direkt bei den Banken verschuldet sind und da natürlich auch nach deren Pfeife tanzen müssen. Ergo, es gibt weder bei den Öffentlich-Rechtlichen noch bei den Privaten eine objektive Berichterstattung. Das ist das Dilemma und deshalb ist es so wichtig, dass wir eine freie Presse haben. Keine Pressefreiheit, das ist was ganz anderes, sondern eine freie Presse und die ist eben halt auch bei den Öffentlich-Rechtlichen definitiv nicht frei.
Ja, über 8 Milliarden sind es jedes Jahr, die ARD und ZDF durch diese Zwangsgebühren einnehmen und du hast natürlich vollkommen recht, diese Sender brauchen den Staat, die Sender brauchen den Bürger und zwar brauchen sie ihn inzwischen ja nicht mehr als Zuschauer oder Hörer, sondern sie brauchen ihn als Beitragszahler.
Genau, das ist nichts anderes als eine Steuer, die erhoben wird. Und wenn ich weiß, wer mich bezahlt, dann muss ich auch deren Lied singen, was man mir vorgibt. Und wenn der Staat sagt, wir sorgen für die Rahmenbedingungen und für eure Einnahmen und wir sorgen dafür, dass Tausende von Beitragszahler nicht einmal ausreichen, um die Gehälter zu zahlen oder die Altersversorgung zu bezahlen der in Pension sitzenden Intendanten, die ja eine höhere Rente bekommen als zum Beispiel ein Bundeskanzler. Das finde ich schon sehr beeindruckend und daran merkt man auch, wie die Machtstruktur eigentlich verteilt ist und wie viel Macht bei den Medien sind und von einer unabhängigen oder tatsächlich objektiven Berichterstattung kann dabei überhaupt keine Rede mehr sein. Man muss es einfach nur einmal versuchen zu durchdenken, dann kommt man ganz schnell dahinter. Und deshalb verstehe ich auch Menschen, die sagen, ich will dafür nicht noch bezahlen, weil ich es nicht mehr konsumieren will, weil ich das Spiel durchschaut habe und weiß, dass dort keine objektive, sondern subjektive Propaganda betrieben werden muss, so wie es die Mächtigen vorschreiben.
Ja, ich habe gerade geschaut, Marc Bartow hat vor mehreren Jahren schon das Schiff verlassen. Ich kann mich ja erinnern, ich war fast 20 Jahre bei der Tagesschau und das ist eine ganz große Sache immer gewesen, wenn man rausgegangen ist, wenn man einkaufen war, die Leute kamen auf einen zu, man war wohlgelitten, man war prominent und all das scheint sich wirklich zu ändern, denn es ist ja klar, wir haben auch, zu der Umfrage kommen wir nachher, wir haben einen massiven Einbruch bei der Glaubwürdigkeit der Medien. Viele Menschen, und zwar jetzt die Mehrheit in Deutschland, glaubt nicht mehr, dass man seine freie Meinung noch sagen kann und dass vor allem auch eine objektive Meinung im öffentlichen Raum dargestellt wird. Jetzt kommen wir noch mal zu diesem Tagesschau-Vorfall. Dagmar Berghoff ist interviewt worden zu dem Thema, die Grande Dame der Tagesschau, die ich natürlich auch kennengelernt und einige Jahre mit ihr gemeinsam gearbeitet habe. Sie ist dazu auch befragt worden. Was sagt sie? Sie meinte, dass das alles für sie nicht überraschend kommt, sondern dass die Tagesschau zum Beispiel zu wenig Geld bezahlt an die Sprecher, nämlich mit 257,35 € für eine 20-Uhr-Ausgabe, dass das als zu wenig gelten muss. Das ist schon wenig Geld, hat sie wörtlich gesagt. Auch das ZDF zahle wesentlich mehr. Also sie macht das fest, dass das Geld jetzt reizt. Also sie versteht nicht, dass zum Beispiel Hofer, der ja Chefsprecher gewesen war bei der Tagesschau, den Sender verlässt, um dann zu RTL zu gehen für ein neues Format. Und sie sagt, es könnte sein, dass ihn das Geld gereizt hat. Ja, und wie gesagt, die anderen Damen, da sagt sie, die wollen sich wahrscheinlich woanders austoben und wollen was anderes machen. Sie weist also also auch so indirekt darauf hin, dass natürlich die Möglichkeiten bei der Tagesschau begrenzt sind. Du kannst als Sprecher da nicht viel machen. Andere Möglichkeiten hatten aber Gerster und Kleber. Die waren Moderatoren, die wurden auch für journalistische, redaktionelle Arbeit natürlich eingesetzt, dass die aufhören, Andreas. Gerade Klaus Kleber, nicht so sehr Frau Gerst, aber Klaus Kleber war ja immer wieder, ich sage in Anführung, Opfer von Kritik, von massiver Kritik, dass er also Meinung manipulieren würde im ZDF, in dem gebührenfinanzierten Sender. Er war ja früher zur Ausbildung in Washington, ja, war da Korrespondent und so weiter. Ist ja auch so ein bisschen auf die transatlantische Sprache vorbereitet worden. Und das scheint jetzt alles nicht mehr so richtig zu funktionieren. Die Vorteile scheinen jetzt nicht mehr zu überwiegen, sondern eher die Nachteile. Oder wie anders könntest du das noch erklären?
Ja, das denke ich auch. Also die systempropagandistische Funktion ist ja das, was Klaus Kleber so umstritten gemacht hat. Er gehört ja zu den ganz umstrittenen Moderatoren, weil er ja eine Art Infotainment versucht darzustellen. Das ist ja in der ARD, glaube ich, beim ZDF, bei der Tagesschau gar nicht so möglich. Da wird ja die Nachricht runtergelesen, so wie sie da steht. Und da ist es auch relativ emotionslos, das Ganze, während Klaus Kleber natürlich in einer vermeintlich freien Sprache, auch der hat seinen Teleprompter, dort seine Aussagen macht, aber mit einer bestimmten Infotainment-Grundlage an der bestimmten Stelle die Augenbraue hochzuziehen oder mit dem Mundwinkel zu zucken, spricht ja manchmal Bände. Und wenn wir wissen, dass der Mensch nicht nur die Sprache aufnimmt, das ist kein schriftlicher Artikel, sondern den Menschen als Gesamtes wahrnimmt, merkt man natürlich, dass hier die Propaganda weitaus höher ist. Also ich vermisse ihn jetzt nicht wirklich, wenn er nicht mehr da ist, wobei ich heute schon also sowieso nicht gucke. Also auch ich würde wahrscheinlich sagen, also mit der Zwangsgebühr wäre ich nicht mit einverstanden. Aber das könnte der Unterschied sein zwischen Tagesschau und Heute-Journal.
Aber wie gesagt, unterm Strich ist kein Unterschied, denn alle hauen ab, verlassen ARD und ZDF, verlassen eigentlich die Stellen, die früher verglichen wurden mit den Verlautbarungen der Bundesregierung, damals in einem günstigen Tenor. Heute ist es natürlich ein abträglicher Tenor, wenn sich denn dann diese Sprecher und Moderatoren vor den Karren angeblich spannen lassen. Jedenfalls ist es das, was viele Menschen empfinden. Ja, und in Großbritannien, du hast es gerade angesprochen, da ist wirklich etwas Heftiges passiert. Ein Top-Journalist der BBC, der Mann heißt Nicholas Ward und scheint also dort auch bekannt zu sein, der hat in harter Form am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn man mit einem BBC-Ausweis, der einem auch noch um den Hals hängt, durch die Straßen geht und verfolgt wird plötzlich von den Leuten. Dieses Video hatten wir gestern eingestellt. Es wurde also festgehalten, wie er durch die Whitehall immer schneller ging und verfolgt wurde von wütenden Leuten, die ihn anschrien, dass es eine Schande sei, wie er berichten würde und wie er sich eben auch vor den Karren spannen lassen würde. Und aber als sie ihn dann so verfolgten, hat er sich plötzlich umgedreht und ist mit gesenktem Haupt wie ein Stier durch den wütenden Mob zurückgelaufen in Richtung Polizei, um sich zu schützen. Und zwischendurch wurde er noch aufgehalten. Warum haben sie uns angelogen und so weiter? Andreas, das hat uns wirklich doch sehr berührt.
Ja, das ist natürlich eine Wechselwirkung, wie man sie in den Gesetzen der Natur ganz klar vorfindet. Und es ist natürlich eine Doppelmoral, die hier deutlich wird. Die Moderatoren, die im Fernsehen stehen und berichten über einen vermeintlichen Mob, der gejagt wird, und das sind dann eigentlich nur normale Familienväter, Mütter, mittelständische Betriebe und so weiter, die dort stehen irgendwo und machen ihrem Herzen Luft, indem sie die Lockdown-Maßnahmen, die ja in keinem Verhältnis steht zu den Massentoten, die entstehen auf dieser gesamten Welt, ich denke nur an die vielen verhungernden Menschen, und da ist es natürlich leichter darüber zu sprechen und es auch nicht so schlimm zu finden, wenn dann die Polizei eingesetzt wird, diese friedlichen Demonstranten zu jagen und auf den Boden zu schmeißen und und auch mit Gewalt vorzugehen. Aber wenn es einen dann selbst trifft, dann ist natürlich die Moralkeule eine ganz andere, die dann plötzlich auftaucht. Und diese Doppelmoral wird deutlich. Und ich glaube, das wird zunehmen. Diese Spaltung der Menschen, die durch die Medien und durch die Moderatoren, die haben nämlich ein Gesicht, die haben Augen, die haben Namen. Und wenn diese Menschen mit Namen, Gesicht und Augen dort nämlich diese Propaganda weitertreiben, um die Spaltung voranzutreiben im Interesse der Regierung, der oligarchischen Regierung, die wir derzeit haben, anders kann ich es nicht benennen, ich bin ja nur Meinungsgeber hier oder Meinungsredner, dann darf man sich nicht wundern, wenn sie dann selbst auch Opfer dieser eigenen Spaltung werden und gejagt werden. Und irgendwann kann es sein, dass dann die Redakteure oder die Moderatoren dann mit Sicherheitsleuten draußen rumlaufen müssen, weil die Menschen irgendwann sie sonst anfeinden. Und man muss sich einfach mal fragen, sie haben sich das irgendwo vielleicht auch selbst zu schreiben, oder? Und ich bin ganz klar gegen Gewalt, übrigens in beide Richtungen. Also müssen wir versuchen, das Ding aufzuhören mit dieser dramatischen Entwicklung, die ja immer deutlicher wird. Denn irgendwann wird es auch Verletzte geben oder auch Tote geben. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Aber offenbar gibt es jemand, der das will. Und dazu gehören wahrscheinlich nicht die Moderatoren selbst. Das sind nur kleine Funktionäre, die an einer Strippe hängen und das sagen, was man ihnen offenbar vorgibt. So sehe ich es zumindest.
Also wenn man den Bogen so überspannt, wie, was wir alles schon hier besprochen haben, Kommentare in den Tagesthemen, wo Donald Trump und der Präsident Bolsonaro von Brasilien als was bezeichnet wurden?
Hasardeur.
Als Hasardeure und so weiter. Wenn also politische Akteure, Präsidenten anderer Länder wirklich diffamiert werden, auch was man mit Russland macht, also man kann ja da wirklich unterschiedlicher Meinung in manchen Punkten sein, aber dieses kontinuierliche, permanente Bashing gegen Menschen, also das ist nun wirklich ein Gesinnungsterror zum Teil, den wir da in den Medien erleben müssen. Und selbstverständlich sind nicht 100% der Zuschauer der Meinung dieser Redaktionen. Und immer weniger sind es, weil sie wütend werden, weil ihnen eine Meinung oktroyiert wird, aufgedrückt wird. Sie sollen so denken und das wollen die Menschen nicht. Und noch einmal, du hast es gerade schön gesagt, jeder von diesen politisch Agierenden, indem sie diese Nachrichten vortragen, die haben auch nicht nur einen Namen, sondern die haben eine persönliche Verantwortung. Man kann nicht sagen, nur weil ich in diesem System arbeite, mache ich den Job, weil sonst macht ihn jemand anderer. Sondern die Menschen vertrauen diesen Gesichtern dort, diesen Personen. Jedenfalls ein Teil, sind immer weniger, aber immerhin noch welche. Und wenn dann falsche Informationen kommen, oder eben manipulierende, dann tragen die Gesichter mit Namen die Verantwortung dafür. Und da kann man sich auch nicht rausreden. Und das war übrigens, Andreas, damals einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, ich kann es nicht weiter mittragen, weil ich mir durch diese drei Bände übrigens im Lichte der Wahrheit, die mir eine Mahnung vor die Augen gehalten haben, dass ich mich, wenn die Aufrechnung kommt, wenn ich mal hinübergehen muss, die Verantwortung vor mich hingestellt wird und ich mich rechtfertigen muss. Und wenn ich mich nicht rechtfertigen kann und keine sinnvollen Argumente habe, dann wird es eng für mich. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr mit. Deswegen musste ich rausgehen, ganz klar, auch wenn ich es bis zum Schluss ausgereizt habe, aber so lange Zeit hatte ich dafür gar nicht. Und ich möchte wirklich auch an diejenigen, die den Kopf rausstecken, übrigens, das betrifft genauso Politiker, die hier Gesetze verändern und sich ermächtigen, immer wieder daran erinnern, ihr alle, jeder einzelne von euch, steht irgendwann an der Stelle. Und da helfen keine Regierungsmauern mehr, da hilft kein Kanzleramt, kein Ministerium, keine Landesregierung oder auch keine Redaktionsmauern. Ihr steht dann alleine. Praktisch nackt vor dem Richter. Und dann viel Spaß. Wenn ihr es schafft, heute hier noch umzukehren, habt ihr eine Chance, euer Schicksal zu wandeln. Und daran appelliere ich.
Ja, und hier gilt ganz klar, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wollen wir mal die sanfte Möglichkeit machen und den Moderatoren einfach mal unterstellen, dass sie nicht in der Lage sind, kritische Texte zu lesen, auch von anderer Seite, und sich mit den Dingen beschäftigen. Also zerebral in einer Dysfunktion gefangen sind, aber gut lesen können. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, sie wissen sehr wohl, dass es gegnerische Meinungen gibt und durchaus auch kritische Grundlagen gibt. Und wenn mir dann Nachrichten vorgegeben werden, die ich vorzulesen habe, einfach weil man mir sie vorgibt, obwohl ich weiß, dass sie falsch sind oder zumindest falsch zu sein scheinen, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, nein, gerade in Anbetracht meiner Verantwortung. Ich denke da jetzt gerade an diese Corona-Geschichte. Wir haben eine Wissenschaft, die hier offenbar finanziell nicht unabhängig ist. Und wenn wir da uns jetzt auf Professor Christian Drosten beispielsweise beziehen, der in seinen gesamten Aussagen schon vor der Covid-Veranstaltung, die jetzt gelaufen ist, schon damals bei Schweinegrippe, Vogelgrippe, eigentlich immer pauschal extrem daneben gelegen hat und eigentlich sich auszeichnet durch seine Fehlkalkulation und Fehlprognosen. Das ist einer seiner größten Fähigkeiten, die ich hier sehe. Da gibt es ein Pendant in England, zum Beispiel Neil Ferguson. Das ist Professor Neil Ferguson von einem Institut, der auch dafür bekannt ist, permanent sich um ein Tausendfaches zu verkalkulieren bei seinen Prognosen. Und wenn man sieht, dass es immer darum geht, die Impfindustrie damit zu unterstützen, das kann jeder Nachrichtensprecher relativ leicht recherchieren. Und wenn er dann tatsächlich ohne diese Gegenmeinungen in irgendeiner Form einfach nur diese Sachen vorliest und sagt, nach mir die Sintflut, ich mache ja das, was mir jemand vorgegeben hat. Das ist nichts anderes als ein Soldat, wo der General gesagt hat, nimm die Knarre und schieß einfach in die gegenüberliegende Richtung, egal wer da steht. Und genau das sind die Probleme, die wir haben. Mitläufer, auch Obrigkeitshörigkeit, auch in den führenden Funktionen von Journalisten. Wir dürfen sie nicht überschätzen. Das kann man aus meiner Sicht gar nicht mehr, denn das zeigt, wie quer es hier gelaufen ist in der Vergangenheit jetzt.
Und zwar quer mit einem E. So, und es gibt eine weitere sehr interessante Meldung aus dem Auswärtigen Amt, für das ja der SPD-Außenminister Heiko Maas zuständig ist. Dort gibt es ein Mitarbeitermagazin, das heißt Interna A mit Doppel-A hinten, AA. Und das fordert seine Mitarbeiter in der aktuellen Juni-Ausgabe auf, woke zu werden, woke, also zu erwachen und gewisse politisch korrekte Gender-Regeln einzuhalten. Das hat die Bild-Zeitung berichtet. Überschrift, weil Mitarbeiter zu blass und männlich sind, soll das Auswärtige Amt woke werden. Das heißt, die Mitarbeiter sollen sich einer Bewegung anschließen, die vor allem in den USA für ihre umstrittenen Methoden bekannt ist. Haben wir auch schon Obama und Co., Cancel Culture, die verschiedenen rassistischen Theorien. Und zu stören, hier heißt es so, besonders Woke-Aktivisten Veranstaltungen, wenn ihnen zum Beispiel die Redner nicht passen, sie beschimpfen die Weißen als Rassisten oder organisieren Unitage, an denen Weiße zu Hause bleiben sollen. Und die Ideologie ist jetzt auch mit Heiko Maas im Auswärtigen Amt angekommen. Und, ich zitiere hier mal aus dem Bildartikel: Wenn zu viele weiße Männer in dem Amt arbeiteten, dann entspreche das einem Pale and Male Phänomen, also blass und männlich, das man nur mit Quoten und einer woken Geisteshaltung bekämpfen könne, liest man in der Zeitschrift. Aber damit nicht genug. Um das Auswärtige Amt diverser zu machen, sollen Menschen mit Migrationshintergrund, Ostdeutsche und Frauen beim Auswahlverfahren so lange bevorzugt werden, bis der Anteil dieser Menschen in allen Laufbahnen auf dem gleichen Niveau liegt wie in der deutschen Gesellschaft. Kurz, im Auswärtigen Amt sollen Mitarbeiter für ihre Hautfarbe, für ihre Ostherkunft und Geschlecht bevorzugt oder benachteiligt werden.
Also für mich klingt das fast wie eine Diffamierung einer Minderbemittelung, wenn man darüber spricht und spricht dann von Menschen mit Migrationshintergrund, Ostdeutsche und Frauen. Das klingt ja fast wie eine Behinderung, die dahinter steht, dass wir die jetzt letztendlich über eine Quote mit reinbringen. Also wenn wir keine anderen Probleme haben, als dass wir vielleicht fragen sollten, welche Qualität haben die Leute, wie bekommen wir unsere Probleme gelöst, sondern über welche Quoten bekommen wir möglichst ein buntes Bild für unsere Prospekte, wenn wir unser Ministerium darstellen. Also dann frage ich mich wirklich, wo wir gelandet sind. Vielleicht sollte Herr Maas sich mal vom IFO-Institut, der kann das wahrscheinlich besser erklären, wie die wirtschaftliche Lage eigentlich aussieht in Europa. Dann könnte er sich vielleicht darauf konzentrieren, was wirklich wichtig jetzt im Augenblick ist. Davon ist nämlich auch sein Außenministerium betroffen, von dem Zusammenbruch der ökonomischen Probleme hier.
Ja, also die Bild-Zeitung schreibt auch, in der Zeitschrift tauchen zudem Begriffe wie Critical Whiteness und weiße Privilegien auf. Fakt ist aber, sagt Bild, diese Theorien sind höchst umstritten, da viele ihrer Anhänger Weiße pauschal als Rassisten abwerten. Und dann wird hier noch erläutert, die Zeitschrift ist die Fortsetzung einer vergangenen Ausgabe aus Oktober 2020. Dort wurde ein Bild abgedruckt, auf dem der Straßenname des jüdischen Nazi-Widerständlers Bernhard Weiß mit einem Aufkleber von George Floyd überklebt wurde. Auf Bildanfrage teilte das Auswärtige Amt mit, dass es sich die Inhalte der Zeitschrift weder zu eigen mache, noch redaktionell Einfluss auf die Inhalte nehmen. Dennoch, schreibt Bild, sieht so der staatliche Kampf für eine gerechtere Welt aus.
Ja. So sieht es aus. Die Menschen können nicht mehr denken. Wer die Weißen pauschal als Rassisten bezeichnet, ist ein Rassist, weil damit zeigt er ja, welche rassistischen Pauschalurteile er fällt. Also das verstehen wahrscheinlich sehr wenige Leute. Aber genau das ist der Knackpunkt.
Also das Ganze ist ja eine Fortsetzung von Gender Mainstreaming, wo also behauptet wird, und das ist ja als mehr oder weniger Rechtsgrundlage inzwischen fast aller Verfassungen weltweit der Länder integriert worden und manifestiert worden. Es ist eine lange Geschichte mit Gender. Ich habe mich da viele Jahre mit beschäftigt und dieser allmähliche Umbau, dass kein Geschlecht mehr festgelegt ist und wenn ein Baby geboren wird, dass es weder männlich noch weiblich ist und das auch sein Leben lang wechseln kann, all das ist Gender Mainstreaming. Und die weiterentwickelte These ist eben hier Rassismus und so weiter. Also ich möchte mal ganz kurz eine Liste vorlesen, die auch die Bild-Zeitung veröffentlicht hat. Also ich muss wirklich sagen, man fragt sich manchmal, warum wir hier so viel die Bild-Zeitung zitieren. Aber es scheint sich hier wirklich jetzt inzwischen um eine leichte Oppositionshaltung zu handeln, die Bild eingenommen hat zu vielen Themen, ob jetzt vorsätzlich oder ob sich das wirklich aus Überzeugung dort in der Redaktion ergibt. Das können wir hier gar nicht beurteilen, aber es ist zumindest begrüßenswert, dass wir jetzt doch mehrere Seiten beleuchtet bekommen. Und hier heißt es also, die Aktivisten wollen ihre Ziele mit zum Teil absurden Forderungen und Formulierungen durchsetzen. Zum Beispiel Geschlechterforscher Len Hornscheid von der ehemals HU Berlin fordert zum Schutz vor Diskriminierung statt der und die oder ein und eine, also die Pronomen, nur noch ens zu sagen. Also ens Mann und ens Frau gehen in ens Haus. Ens ist die Mitte des Wortes Mensch.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit dieser absoluten Dummheit einfach nichts mehr anfangen. Das ist mir schlicht und ergreifend zu doof. Eine Zerstörung der Sprachkultur, das ist offenbar das Ziel und der Verblödungsprozess geht weiter. Wie soll ich das noch anders benennen, als wirklich nur noch abzuwerten? Ich werde weiter der, die das sagen und ich werde auch weiter meine deutsche Sprache sprechen und möchte das auch nicht. Dieser Gender-Irrsinn, den wir hier haben, führt ja irgendwann dazu, dass wir alle nur noch grunzen und dann bekommen wir wahrscheinlich von irgendwann von einem Politiker dann das Essen in den Trog geschmissen und dann können wir ein bisschen was fressen und dann ist das alles wieder gut. Die Richtung ist ja hier wirklich vorzugeben.
Also du bist sowas von politisch unkorrekt. Das ist ja direkt unangenehm.
Echt?
Nee, Überhaupt nicht. Ich schließe mich der Meinung meines Vorredners an. Ja, und dann werden hier aufgeführt so Beispiele wie Zigeunersoße wurde vielerorts aus den Kühlregalen entfernt und heißt jetzt Soße ungarischer Art. Dann amerikanischer Apfelkuchen sei rassistisch, heißt es, und habe als Speise der Kolonialherren blutige Wurzeln. Also ein Apfelkuchen mit blutigen Wurzeln. Dann Schach gilt als problematisch, weil die weißen Figuren den ersten Zug machen dürfen. Und selbst die harmlose Frage, woher kommst du, wird von den Woken als Übergriff interpretiert. Heftige Kritik gab es, als eine weiße Frau den Text einer schwarzen Frau übersetzen sollte. Das sei verletzend, behaupteten die Aktivisten. Kinder können sich zu Karneval kaum noch als Indianer oder Scheich sehen lassen. Damit würden wörtlich schmerzhafte Stereotype bedient, sagen besorgte Erziehungsexperten, und selbst Rasterlocken bei Weißen gelten als verdammenswerte kulturelle Aneignung, weil sie die Haare von Schwarzen nachahmen würden. Also Andreas, aus deinen Rasterlocken wird nichts.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man das überhaupt noch beurteilen soll. Ich weiß, vor vielen Jahren habe ich einen wunderbaren Menschen kennengelernt, ein ganz lieber Freund, mit dem ich ein paar Jahre zusammen auch gelebt habe, nicht gelebt habe, sondern eben halt Zeit verbracht habe. Der ist leider gar nicht mehr in meinem Umfeld. Das ist, wie es ganz normal auseinandergegangen. Und der sagte irgendwann, er wäre Zigeuner. Und da habe ich gesagt, ups, Zigeuner. Ich habe gesagt, Sinti oder Roma. Da sagte er, nein, er wäre Zigeuner. Und darauf legt er auch außerordentlichen Wert. Es gibt nicht nur Sinti und Roma, sondern es gibt auch verschiedene andere Gruppierungen. Und daraufhin hatte ich ihn dann gefragt, wie er damit umgeht. Und wenn man das so sagt, und da sagte er, ja, das haben die Behörden mittlerweile wohl auch schon mitbekommen. Und sie haben da einen neuen Begriff gefunden. Und der heißt jetzt auch nicht mehr Sinti und Roma, sondern der soll heißen Rotationseuropäer. Und das wäre jetzt der neue Begriff für Zigeuner, um damit politisch korrekt zu bleiben. Also das sind ja Auswüchse. Vor allem fragt man sich, ob wir nicht irgendwelche Sorgen noch haben nebenbei.
Also das Thema Cancel Culture und all dieses Zeug hier, das ist ja inzwischen schon auf der Agenda vieler Widerständler. Wir haben vor einigen Monaten eine Liste vorgelesen, die unterschrieben wurde von 150 Denkern, Intellektuellen und Top-Journalisten aus USA und der ganzen Welt, die zum Teil ihre Jobs bei New York Times und so weiter hingeschmissen haben, weil sie gesagt haben, ne, das machen wir nicht mehr mit. Vielleicht ist das ja auch einer der Gründe für die großen Anchor, Men and Women, die wir gerade genannt haben von ARD und ZDF, wobei mir Petra Gerster eher sehr begeistert durch den Gender-Sprech auffiel. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist hier ein großer Umbruch im Gange. Vielleicht noch eine Erwähnung zu dem Thema, dann lassen wir es auch sein. Hier wird Jaeonmi Park zitiert, als Jugendliche sei sie aus Nordkorea geflohen, um in den USA in Freiheit leben zu können. Und als sie an der Columbia University ein Studium begann, wurde sie an das totalitäre Regime in ihrer Heimat erinnert. Das hat sie gegenüber Fox News geäußert, denn sie wurde von ihren Mitstudenten angefeindet, weil sie Bücher von Jane Austen gelesen hatte. Vorwurf: Austens Familie sei damals in Sklavenhandel verwickelt gewesen. Das Lesen der Bücher sei daher rassistisch. Und da hat sich die junge Studentin entrüstet geäußert und sagt wörtlich, selbst Nordkorea ist nicht so bescheuert.
Ja, das ist wirklich ein Problem und es gehört natürlich auch zur Geschichte dazu. Im Übrigen finde ich es wirklich schlimm, wenn man Menschen diffamiert oder in irgendeiner Form rassistische Maßnahmen fährt. Aber wir können auch daraus lernen, indem wir es nicht einfach runterfahren und sagen, das hat es nie gegeben. Wenn ich dran denke, ich habe damals Pippi Langstrumpf gelesen und da gab es noch einen sogenannten Negerkönig von Takatuka-Land. Das darf man heute, glaube ich, kaum noch aussprechen. Und das ist ja ein wirkliches Problem.
Bitte. Der ist schon rausgestrichen worden aus den Pippi-Büchern.
Okay, wie dem auch sei. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man kann ja darüber reden, wie man da in einer Abfälligkeit darüber berichtet hatte Aber unterm Strich gesehen kommen wir ja in eine Lage. Ich will ein Beispiel nennen. Vor Jahren bin ich mal in eine Bank reingegangen durch eine Glastür und hinter mir ging eine Frau ein bisschen mit Abstand und ich hielt ihr höflicherweise die Tür auf, so wie ich das gewohnt war als Mann, dass man der Frau die Tür öffnet und auch die Tür aufhält. Und da faucht sie mich an, ob ich denn der Meinung wäre, dass sie nicht alleine die Tür öffnen könnte, worauf ich dann die Tür vor ihrer Nase, bevor sie durch war, wieder zugemacht habe. Und seitdem halte ich Frauen auch keine Tür mehr auf, es sei denn, sie gucken mich freundlich an.
Ja, ich kann freundlich gucken, wie ich will. Mir machst du die nicht auf, die Türen? Doch, das war jetzt ein kleiner Witz am Rande. Ja, aber das ist halt Feminismus auch. Das sind die Ursachen von Feminismus. Ich habe Bücher vollgeschrieben zu diesem Thema, zu diesem Umbau der Gesellschaft. Ich möchte noch eine Sache betonen. Wir arbeiten gerade an Themen wie Namibia, Deutschland, Besetzung Deutschlands in Südwestafrika und so weiter. Andreas und ich werden dazu auch ein Video in Kürze aufnehmen. Und auch in meinem Buch Blutgericht Europa habe ich detailliert aufgelistet, wie weiße Kolonialherren aus Europa in die Welt rausgezogen sind und die Völker unterworfen und versklavt haben und enteignet und getötet. So, und natürlich ist diese Geschichte nie richtig aufgearbeitet worden. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Schule großartig über eine Schuld der gesamten europäischen Kolonialherren, nicht nur Deutschland, es gibt viele, natürlich die Engländer, natürlich die Spanier, die Portugiesen, auch die Holländer und so weiter. Wir haben nichts aufgearbeitet und diese Schuld sitzt uns im Genick, das ist doch vollkommen klar. Und wenn sie nicht freiwillig aufgearbeitet wird, dann kommt die Wechselwirkung eben auf eine ganz andere Weise. Das Problem ist, dass wir natürlich die physische und psychische Gewalt der letzten Jahrhunderte gegen die Urvölker nicht wettmachen können mit neuer Gewalt jetzt gegen alte, blasse, weiße Männer und auch Frauen und wie sie alle dazugehören, sondern es würde nur funktionieren durch eine wirklich durchdachte und menschenfreundliche Strategie.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube, man könnte es damit am besten regeln, indem wir alle 200 Staaten, tatsächlich, es gibt knapp 200 Staaten, die man an einen Tisch bekäme. Und da könnte man feststellen, welche sind die Unterdrücker und welche sind die Unterdrückten und das weltweit. Das Problem ist, dass man seine eigene Unterdrückungsgeschichte gerne wettmacht, indem man sagt, andere haben noch mehr unterdrückt und noch mehr Schaden verursacht. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Was wir brauchen, ist ein Friedensprozess, ein tief empfundener, ein tief empfundenes Gespräch mit einer Bitte um Entschuldigung. Die Entschuldigung ist das Wichtige. Und dann auch zu versuchen, im Rahmen eines globalen Friedens, wenn ich dran denke, zum Beispiel 17. Jahrhundert in Indien, was dort im Rahmen der englischen oder britischen Kolonialisierung mit den Baumwollarbeitern gemacht worden, viele Millionen Menschen sind ums Leben gekommen, weil sie ihren Kindern einfach nur Hemdchen gestrickt haben, weil die Kinder gefroren haben, weil das war verboten. Sie durften ihre eigene Baumwolle nicht nutzen. Und die ganze Welt ist davon voll. Und dazu gehört eben halt auch Deutschland. Und deshalb sprechen wir über das Thema Namibia, weil das gerade akut ist, ganz konkret auch das Problem einmal an.
Ja, und du hast vollkommen recht. Man kann ein über lange Zeit währendes Unrecht nur durch Eingeständnis und Entschuldigung irgendwie auf den Weg des Friedens bringen. Und solange das nicht umfassend passiert, ist die Wut aufgestaut. Ich meine, es sind viele Generationen mancher Völker, mancher Länder auch, Urvölker eben, wo generationenübergreifend berichtet wurde den nachfolgenden Generationen über die schweren Ungerechtigkeiten, über Mord und Totschlag. Und das ist wirklich ein Kapitel, ihr Lieben, das wird auf uns zukommen wie das Amen in der Kirche. Und diese ganzen völlig verrückten Bestrebungen, die wir hier gerade thematisiert haben, die sind im Prinzip, die kommen nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern sie haben ihre Ursachen. Natürlich bordet jetzt alles über in die völlig falsche Richtung. Das heißt, es muss ein vernünftiger Konsens gefunden werden. Und wie du es gesagt hast, ich wiederhole es nochmal, weil es mir wirklich wichtig ist. Es geht nur mit einem tief empfundenen Entschuldigen, einer Verzeihung, auch wenn man sagt, ja, ich war ja zu der Zeit noch nicht geboren, deswegen geht mich das gar nichts an, wissen wir überhaupt nicht, ob wir nicht da mitgemischt haben. Und wir sollten auf jeden Fall für unser Volk dann auch eine Art Verantwortung übernehmen gegenüber einem Volk, das derartig gedemütigt und gequält wurde. Ja, also das wird noch uns lange beschäftigen. Wir gehen davon aus, dass dies erst die ersten Ausläufer dieser Bewegung sein werden. Je schneller man jetzt übrigens zu einer freiwilligen Entscheidung kommt, das Thema auf die Agenda zu setzen und übrigens auch mal an Schulen und Universitäten vernünftig darüber informiert und nicht sagt, die Europäer sind toll, desto schneller geht eben der ganze Vorgang. Und übrigens, es gibt ein hochinteressantes Interview, das hat Thomas Röper vom Antispiegel übersetzt. Ein Interview, das die NBC in Person Keir Simmons von NBC mit Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, geführt hat. Sehr viele interessante Informationen, aber da ging es auch um die Bewegung Black Lives Matter, die ja auch zu diesem Critical Race Theory Komplott gehört und die ja grundsätzlich das Richtige will, dass also ein schwarzes Leben genauso viel zählt wie ein weißes Leben. Aber wie wir aus der Vergangenheit, aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf letztes Jahr wissen, ist das inzwischen eine aggressive linksfaschistische Gruppe geworden, die auch nicht zurückscheut vor Mord und Totschlag. Und er ist gefragt worden, der Herr Putin, was er von der Black Lives Matter Bewegung hält. Und da hat er wörtlich gesagt, das hat, wie gesagt, dankenswerterweise Thomas Röper übersetzt. Putin sagt, ich denke, dass das natürlich innenpolitisch von einer der politischen Kräfte während des Wahlkampfs benutzt wurde. Aber es gibt auch bestimmte Gründe für die Bewegung. Erinnern wir uns an Colin Powell, der sowohl Außenminister in den USA als auch Chef des Pentagons war. Er schrieb in seinem Buch, dass selbst er, ein hochrangiger Beamter, sein ganzes Leben lang eine Art Ungerechtigkeit gegenüber sich selbst als Person dunkler Hautfarbe empfunden hatte. Und weiter sagt Putin, noch seit der Sowjetzeit haben wir in Russland immer mit dem Kampf der Afroamerikaner für ihre Rechte sympathisiert. Und das hat gewisse Wurzeln, eine Grundlage. Aber gleichzeitig, egal wie edel die Ziele von jemandem sein mögen, wenn sie ins Extreme gehen, wenn sie Elemente des Extremismus annehmen, können wir sie nicht gutheißen. Und hier haben wir eine sehr einfache Haltung dazu. Wir unterstützen den Kampf der Afroamerikaner für ihre Rechte. Aber wir sind gegen jede Art von Extremismus, den wir leider manchmal auch jetzt sehen.
Tja, und das sind natürlich Aussagen, die wir im deutschen Leitmagazin zum Beispiel, Leit mit T wird das geschrieben, nicht mit D, die wir natürlich wenig hören. Und das ist auch ganz wichtig, weil Putin sagt so viele weise Dinge und das sind so unglaublich weise Aussagen und so differenziert und auch mit einer hohen Sensibilität. So, jetzt bin ich auch noch ein Putin-Versteher geworden, gerade eben. Nein, der macht wirklich gute Aussagen und er argumentiert auch Journalisten, die ihn versuchen wollen, immer wieder in den Dreck zu ziehen, in den Schmutz zu werfen, die pariert er ganz sauber aus und intelligent und vor allem auch aufrichtig, zumindest ist es aufrichtig formuliert. Man kann niemanden hinter die Stirn gucken. Aber diese gesamten Argumentationen hören wir in der deutschen Presselandschaft oder in der westlichen Presselandschaft gar nicht, sondern klassische Propaganda weiter in der Urform. Nein, das, was er sagt, ist völlig richtig. Das gehört dazu, dass die Menschen, die über Jahrzehnte, über Jahrhunderte unterdrückt wurden, die Möglichkeit haben müssen, darauf aufmerksam zu machen und auch sagen, wir wollen eine Genugtuung dafür und zwar in einer friedlichen Weise. Wenn aber einfach nur Mobs durch die Straße laufen und andere Leute zerstören, zusammenschlagen, töten und so weiter, dann kann das nicht im Sinne des Erfinders sein. Das kann niemals die Lösung sein, egal aus welcher Richtung.
Danke für das Statement, Herr Popp. Wir gehen jetzt mal in eine Meldung des Tagesspiegels. Wir haben es vorhin kurz angesprochen. Knappe Mehrheit der Deutschen sieht jetzt die Meinungsfreiheit in Gefahr. Und da heißt es, laut einer aktuellen Allensbach-Umfrage, haben nur noch 45% der Befragten das Gefühl, die politische Meinung in Deutschland könne frei geäußert werden. Das hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet am Mittwoch. Das sei mit Abstand der niedrigste Wert, seit das Institut für Demoskopie Allensbach im Jahr 1953 zum ersten Mal danach gefragt habe. Das ist ja dann fast als historisch zu bezeichnen.
Ja, das kann man so sehen. Aber wer wirklich jetzt noch glaubt, dass wir eine freie Meinungsäußerung haben, da muss man schon wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert worden sein.
Ja, als Themen, bei denen besser aufgepasst werden sollte, nannten 59% den Islam. Laut dem Bericht sagten 28% dasselbe über Vaterlandsliebe und Patriotismus, die nicht mehr geäußert werden dürften. Und am positivsten bewerteten Sympathisanten von Grünen und Union die Lage der Meinungsfreiheit. Das heißt, das scheint eine genuine Gruppe zu sein.
Ja, also wenn man die Freiheit hat, die Meinung der Grünen zu vertreten, kann man natürlich auch von einer gewissen Meinungsfreiheit zu sprechen.
Sehr schön gesagt. Wir kommen zur nächsten Meldung. Da wollte ich das nur mal kurz aufzählen, was Corona und die Lockdown-Maßnahmen rein wirtschaftlich allein in Deutschland erreicht haben. Man kann auch angerichtet sagen, es verschwinden 2021 aus den Innenstädten hunderte Läden. Douglas Parfümeriekette weitet den Onlinehandel aus und schließt dafür 60 von 430 Läden, europaweit übrigens sogar 500 von insgesamt 2400 Filialen. Pimki, das ist ja die französische Modekette, die schließt mehr als die Hälfte aller Filialen. Die hat 75 Filialen in Deutschland, 40 werden dicht gemacht. Und Esprit, die Modekette, steht vor der Insolvenz. Ist eigentlich eine schöne Zwischenmarke immer gewesen, zwischen ganz günstig und ganz teuer. Das war so Esprit, gute Verarbeitung. Ja, fast jede zweite der 94 Filialen in Deutschland werden dicht gemacht. 1200 Arbeitsplätze futsch. Galeria Kaufhof und Karstadt, die waren ja schon vor Corona schwer angeschlagen. Die sind jetzt, im April musste der Konzern unter einen Schutzschirmverfahren flüchten. Das Sanierungskonzept sah die Schließung von mehr als 50 Stammhäusern sowie 20 Karstadt-Sportfilialen vor. Auch das reichte noch nicht. Ende Januar wurde bekannt, dass der Konzern einen umstrittenen Staatskredit von 460 Millionen Euro bekommt, um weitermachen zu können. Andreas, ist das die These, gutes Geld schlechtem hinterherzuwerfen?
Naja, die Ursachen liegen ja eigentlich ganz woanders. Die meisten Unternehmen würden überhaupt nicht mehr existieren, wenn das Zinsniveau nicht um die Nulllinie oszillieren würde. Das heißt, jedes Unternehmen nimmt in unserem System, ist es zumindest so aufgebaut, Kredite auf. Die meisten Unternehmen haben hohe Fremdkapitalquoten und müssen dafür natürlich Zinsen zahlen, so wie man eben für Schulden immer Zinsen zahlen muss. Jeder kennt das. Und wenn dieser Zinssatz eine gewisse Größe hat, die normal ist, und ich sage mal, ein normaler Zinssatz für Hypotheken wäre zum Beispiel 8% pro Jahr. Das heißt, unter 8% wäre zum Beispiel günstig und über 8% wäre teuer. Hätten wir ein solches normales Zinsniveau, dann würden ein Großteil der gesamten mittelständischen Betriebe sofort in Konkurs gehen, weil sie ihre Fremdkapitalien nicht mehr finanzieren könnten. Das ist ja das, was man mit den Zombie-Unternehmen meint. Die Unternehmen sind nicht mehr in der Lage, ihr Fremdkapital durchzufinanzieren. Und wenn jetzt noch neues Geld da reingepumpt wird, wir dürfen nicht vergessen, jeden Tag Lockdown, jeder Tag, der läuft, wandelt Milliardenbeträge in die Kassen einer Handvoll von Oligarchen um. Jeder Tag sind gigantische Gewinne der Umverteilung einer Handvoll Personen, die diese Gelder abgreifen. Und die kleinen mittelständischen Betriebe und auch H&M und so weiter sind alles kleinere mittelständische Betriebe aus heutiger Sicht im Verhältnis zu den echten Konzernen. Die geben ihre Marktanteile damit auf und werden damit übernommen von den ganz Großen. Auch die großen Hotelketten wie Hilton und so weiter, die werden nicht in Konkurs gehen. Die werden vielleicht mal die ein oder andere Filiale dicht machen, aber die kleinen Hotelketten, die gehen jetzt reihenweise kaputt und die großen Konzerne sind froh, dass damit die Marktanteile frei werden und konzentrieren sich jetzt auf ihre Situation. Und was wir hier lernen ist, Cash is King. Wer das meiste Geld hat, der kann sich leisten, das durchzuhalten. Und diese Umverteilungsmechanismen, die jetzt laufen, die zeigen hier ihre Wirkung. Und das ist eine so wirklich auch brillante Aufstellung hier dieser Unternehmensstrukturen, weil der Mittelstand waren die Garanten unserer Wirtschaftsordnung und die gehen jetzt reihenweise in den Konkurs und damit natürlich auch deren Mitarbeiter, das darf man nicht vergessen, und damit auch die Steuereinnahmen und all diese Dinge, über die wir hier permanent diskutieren.
Ja, also Herr Schwab, der diese Prophezeiungen ja alle geäußert hat, der müsste ja zufrieden sein. Es läuft wie geschmiert und wie angekündigt.
Ja, das Abartige, und das finde ich wirklich abartig, ist, dass man hier damit argumentiert, dass wir eine friedliche, natürliche, nachhaltige Ökonomie haben und es den Menschen zum Schluss besser geht. Keiner hat mehr Eigentum und alle sind dann glücklich. Und genau das Gegenteil tritt ein. Wenn einer nämlich nur noch an irgendeinem Tropf hängt, von dem er abhängig ist, wird er nicht glücklich. Man braucht auch eine Aufgabe, man braucht Entscheidungen, man braucht wirklich auch sein Selbstbewusstsein. Erfolg im Sinne von Erfolgen. Erfolg kann vielseitig sein, das muss nicht nur monetär sein, das stimmt auch. Aber wenn man den Menschen alles nimmt, jede Eigenverantwortung nimmt und sie mehr oder weniger zu Lemmingen abrichten oder wie eine Schafherde über die Weide jagt, dann werden sie nicht glücklich. Das ist einfach schamlos und menschenverachtend.
Ja, und wir sehen hier 1200 Filialen von Zara machen auch dicht. Weltweit haben die insgesamt 2400 und 1200 werden dicht gemacht. Aber Andreas, was man hier feststellen kann, ob das H&M ist, ob das Zara ist und so, die haben ja seinerzeit die kleinen Boutiquen abgelöst. Also es ist ja jetzt eigentlich eine Exponentialfunktion, wenn ich das richtig erkenne. Früher so die kleinen Boutiquen, italienische Moden, spanische Sachen, französische Bekleidung, wo so individuell gekauft werden konnte. Das ist vorbei, schon länger. Da kamen dann hier diese ganzen Filialen rein. Da hat sich das dann schon geähnelt, was man so getragen hat. Das war nicht mehr so eigen, persönlich und individuell. So, jetzt machen die dicht und dann gibt's was denn? Keine Läden mehr?
Ja, das ist das Ziel und zwar das ganz Klare. Und das hängt mit der Privatisierung zusammen. Auch wenn jetzt die österreichischen Nationalökonomen jetzt wieder auf die Barrikaden gehen. Sozialismus und Kapitalismus sind beide zu verurteilen. Die gehören beide nicht dazu, Menschen gerecht wirklich zu arbeiten. Unser System ist so angelegt, dass eigentlich diese Übernahmeschlachten in der Form nicht stattfinden sollten. Das war damals, als man nach der Gründung der Bundesrepublik genossenschaftliche und öffentlich-rechtliche Banken einführten, in dem der Sparkassendirektor vor Ort noch seine Unternehmen und seine Kunden alle persönlich kannte. Vom Schützenfest oder sonst was hat man sich auch in die Augen sehen müssen. Dementsprechend war natürlich auch eine Infrastruktur ganz anders aufgebaut und die finanzielle Versorgung mit neuem Geld und mit Krediten hatte noch funktioniert. Durch die komplette Privatisierung und durch die Abschaffung der Deutschen Bundesbank und durch die Einführung der EZB, die arbeitete wie die alte Deutsche Reichsbank, nämlich in einer Unkontrolle, komplett unkontrolliert, nur noch auf Größenwahn zu gehen, das hat nochmal den Turbo jetzt eingeschlagen, dass die gesamten Unternehmen sich gegenseitig übernehmen. Übrigens auch die heutigen großen Konzerne haben keine dauernde Lebenserwartung, weil alles zentriert sich nachher auf einen einzigen Megakonzern. Und da braucht dann nur eine abgesprochene kleine Gruppe von Oligarchen das Ganze sagen, okay, wir übernehmen die gesamte Führung. Und das nennt man dann aber Verschwörungstheorie. Das Ganze ist aber mathematisch ganz einfach zu berechnen und findet auch regelmäßig statt. Anfang der 70er Jahre schon im Club of Rome sind die Grenzen des Wachstums aufgezeichnet worden.
Wir kommen zum nächsten Thema und dieses Thema geht ausnahmsweise mal wieder um den Klimawandel. Das ist das Kernthema für die nächsten Jahre. Und zwar hat sich jetzt ein Wirtschaftsprofessor, der Mann heißt Helge Peukert, öffentlich geäußert, und zwar, wo ist er denn hier überhaupt zitiert worden? In der Epoch Times, aber ganz bestimmt auch noch woanders hat er was gesagt. Auf jeden Fall plädiert er jetzt für eine neue Form der Fortbewegung für die Deutschen. Er sagt, Privat-Pkw wird es in Zukunft nicht mehr geben. Wir satteln ja jetzt gerade um. Es sollen ja jetzt Benziner und Diesel completely deleted werden, also abgeschafft werden bis, was, 2025, glaube ich, also innerhalb der nächsten wenigen Jahre. Und er sagt aber, Professor Polker meint aber, dass nämlich auch die E-Mobile nicht günstig sind, weil sie zu viel Energie brauchen und nicht, das hast du ja auch schon gesagt, Andreas, und viele andere Experten, sie brauchen nicht nur viel mehr oder verbrauchen viel mehr Energie, also belasten das Stromnetz extrem. Es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass wenn jeder ein E-Auto fahren würde, dass dann der Strom nicht zusammenbrechen würde. Und er sagte, deswegen dürfte man private Pkw im Grunde weltweit und in Deutschland vor allem nicht mehr erlauben, eben auch die E-Mobile nicht mehr. Und der Mann ist übrigens Professor für Plurale Ökonomik an der Universität Siegen. Und mit diesem Statement ging er an die Öffentlichkeit. Es gibt auch ein Video, in dem er überlegt, als Alternative ein landesweites Sammeltaxi-System einzuführen, wie es in der Türkei üblich ist mit dem Dolmuş-System. Und das ist ja so ein ganz einfaches Sammeltaxi, ein kleiner Bus mehr oder weniger, der nach einem festen Streckennetz fährt und bei dem dann die kleinen Busse erst dann losfahren, wenn sie voll sind. Andreas, das heißt ja mit anderen Worten, wenn diese Idee aufgegriffen werden würde, und ich spüre es irgendwie schon, dass das vielleicht der Startschuss für neue Diskussionen ist, dann würde das ja bedeuten, dass die Menschen in ihrer Mobilität komplett beschnitten werden sollen.
Ja, genau, das ist das Ziel eindeutig. Die Elektroindividualmobilität mit Tesla und all diesen Autos ist nur ein kurzer Übergang, der geplant ist. Weil es ist doch ganz logisch, wenn die Hälfte alleine des Fahrzeugbestandes in Elektromobile umgewandelt werden würde, dann hätten wir ja nahezu das Doppelte an Stromverbrauch. Ich schätze mal 60-80% mehr Strom, die wir brauchen müssten. 70?
70, ich lese gleich
vor. Ah, okay. Ach so, okay. 70% sogar mehr Strom, die man brauchen müsste.
Bei der Hälfte,
okay. Das bedeutet also, wir haben jetzt schon das Problem mit Blackout und den Blackout-Problemen. Da sollten wir gleich nochmal drauf kommen. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema. Und werden dann natürlich ganz klar die Autos abschalten. Wenn wir in einer normalen Straße, in einer kleinen Stadt oder in einem Dorf mehrere Autos haben, die ihre Autos gleichzeitig laden wollen, bricht das Stromnetz automatisch zusammen. So einfach ist das. Auch wenn wir 5 Millionen an Windkraftanlagen bauen, wenn kein Wind weht, dann drehen die eben halt alle nicht. Und diese wirkliche Absurdität wird hiermit klar. Und das bedeutet, es wird dann abgeschafft werden. Die teuren und unter massiver Umweltverschmutzung zustande gebauten Elektrofahrzeuge werden dann verschrottet werden. Und dann gibt es tatsächlich eine Abschaffung des Individualverkehrs. Vielleicht sollte man einfach mal ehrlich mit den Menschen darüber reden und nicht permanent lügen. Das ist das Problem, was ich dahinter sehe. Sie wissen es doch, wie die Agenda aussieht.
Ja, und man kann es ja mal zusammenfassen. Also es wurde 2011, begann man eine große Energiewende einzuläuten, indem Frau Merkel beschloss, Atomkraftwerke werden abgeschaltet, Kohlekraftwerke werden abgeschaltet. Man ist auf diesem Weg. Damals hat man großmundig angekündigt, man kann alles mit grüner Energie versorgen, Windkraft, Photovoltaik und was es noch so alles gab. Inzwischen warnen alle seriösen Betreiber, wir schaffen es nicht. Wir müssen von außen zukaufen. Es reicht jetzt schon nicht mehr aus. Und es wird noch heftiger werden, wenn denn alle Kohlekraftwerke abgestellt werden. Parallel dazu baut China beispielsweise hunderte neue Kohlekraftwerke. Schert sich also einen feuchten Kehricht um solche Gedanken, die man hier äußert. Und dieser Professor Polkert hat auch im Handelsblatt gesprochen. Und da hat er gesagt, ich vervollständige das nochmal kurz, Andreas, was du hier ausgeführt hattest. Würden nur 50% der hiesigen Pkw-Flotte ihre Energie über Batterien holen und würde diese nur eine Stunde pro Tag fahren, dann würde sich allein dadurch der tägliche Energieverbrauch um 70% erhöhen. Woher der grüne Strom dafür kommen sollte, sei völlig unklar. Und er sagt auch, nur auf dem Papier gleiche ein E-Auto die Emissionen zweier SUVs aus. Beziehe man die Emissionen bei der Herstellung mit ein, sehe die Bilanz ganz anders aus. Durch diesen Rechentrick vermeide man das Eingeständnis, dass Privat-Pkw nicht mit dem Pariser Klimaschutzabkommen vereinbar seien. Und er sagt zum Beispiel, ein Ansatz könnte sein in Zukunft ein Klima-Lockdown. Haha, da ist das böse Wort. Praktisch müsste man die wirtschaftlichen Aktivitäten um 80-90% herunterfahren. Wisst ihr eigentlich, was das heißt, was hier gerade angekündigt wird? Im Rahmen von Covid-19 sei das eine kurze Zeit gut gegangen, doch müsste man es über einen viel längeren Zeitraum hinkriegen, erklärte Professor Peukert in einem Video. Er könnte zwar auch nicht ein echtes Patentrezept bieten, aber die Menschheit stünde jetzt vor der größten Herausforderung, die sie jemals hatte.
Ja. Und wenn wir wissen, dass wir uns in einer hybriden Kriegsführung befinden, dann wissen wir, dass das ja nur eine Tangente ist des Ganzen, was hier abläuft. Und wenn wir dann beispielsweise sehen, wie sich die Inflationsraten bei Essen, Trinken und so weiter hervorzieht und die Menschen langsam in Schwierigkeiten kommen, satt zu werden und auch Schwierigkeiten haben werden, eine warme Wohnung zu haben, dann werden sie als ehesten auf die Individualverkehr-Grundlage verzichten wollen. Wenn man nämlich einmal die richtige Notlage kennengelernt hat, die ja auf allen anderen Ebenen gerade forciert und aufgebaut wird, das kann man ja richtig messen, wie das läuft, dann werden wir irgendwann das Problem der Mobilität gar nicht mehr haben, weil die Leute sagen, ich habe Hunger und will nicht mehr in Urlaub. Und das ist das, was dahinter steht.
Also er sagt, es ist wirklich also sehr spannend, mit was er da um die Ecke biegt. Er sagt, Klima-Lockdown, also so wie wir jetzt den Covid-Lockdown hatten, wird es den Klima-Lockdown nach seinen Ausführungen geben oder müsste es ihn geben? Man müsste die wirtschaftlichen Aktivitäten um 80-90% herunterfahren. Ich wiederhole das nochmal, weil man kann sich ja gar nicht ausmalen, was das bedeuten würde. Und er sagt dann, die Menschheit stünde sowieso jetzt vor einem Riesenproblem und es sei jetzt so viel CO2 in der Atmosphäre, dass wir im Prinzip heute zack auf Null gehen müssen. Und er sagt, eine radikale Konsequenz wäre, die 1500 größten Kohlekraftwerke von heute auf morgen weltweit zuzumachen. Das hätte zwar fatale Folgen, aber wenn man es nicht machen würde, wäre es noch fataler.
Er hat ja nicht einmal ganz Unrecht in seinen Aussagen. Die Frage ist einfach nur, wie löst man die Probleme wirklich? Kann das sein, dass diejenigen, die diese gesamte Verfehlung und diese gesamte Fehlstellung initiiert haben, mitverantwortet haben, über Generationen tradiert haben? Das heißt, es ist ja nicht so, dass jede Generation eigene Fehlentscheidungen trifft, sondern es gibt ja hier offenbar ganz bestimmte Strategien, die über viele Generationen laufen, über Hunderte von Jahre teilweise, und jetzt die Macht sich in einer Handvoll befindet von Menschen, die uns jetzt sagen, als Profiteure der Fehlstellungen, dass es alles Fehlstellungen waren und die Menschen müssen jetzt dafür bluten, um diese Probleme jetzt wieder zu lösen, damit die Erde eine Zukunft hat und so weiter und so fort. Dies Unehrliche ist einfach, was dahinter steht, und das sieht man spätestens dann, wenn er mit der CO2-Nummer aufwartet, anstatt tatsächlich die Probleme anzusprechen, die wirklich relevant sind, nämlich die Umweltverschmutzung. Damit wird übrigens auch die CO2-Emission reduziert. Und es geht nicht nur um Kohlekraftwerke abschalten, sondern es geht vor allem um Aufforsten der Welt. Aber darüber redet keiner, dass wir sagen, wir müssen neue Wälder anpflanzen, um auf der Ebene tatsächlich schon mal ein Gegenstück zu machen. Denn ich bezweifle, dass wir in der Lage sind, China davon zu überzeugen, die alleine 1000 Kohlekraftwerke, die jetzt neu geplant sind oder gerade gebaut werden, 1000 oder 800 oder sowas, die gerade im Bau sind, dass sie die abbrechen. Also müssten wir doch das lieber machen, was wir eigentlich könnten, solange wir überhaupt noch Kraft und das Geld haben, indem wir die grünen Lungen der tatsächlichen Wälder, wo die großen Wälder, ich denke an Brasilien und so weiter sind, dass diese Urwälder wieder aufgeforstet werden im Rahmen überhaupt des Möglichen. So einfach ist das ja auch alles nicht. Da hätten wir so viel zu tun.
Also dieser Professor Peukert, der ist kein unbeschriebenes Blatt. Der hat nämlich auch ein Buch veröffentlicht, das heißt Klimaneutralität jetzt. Und da ist es die Klimapolitik und die Gesetze von nationaler bis globaler Ebene, die er untersucht hat und wo er Vorschläge unterbreitet. Und er sagt, Ziel des Buches sei, jungen engagierten Menschen wie denen von Fridays for Future, Extinction Rebellion oder denen, die sich im Dannenröder Forst gegen die Abholzung wehrten, etwas in die Hand zu geben, um die Regeln und Gesetze zu verstoßen. Und er hat auch noch andere Bücher veröffentlicht, zum Beispiel Große Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise und so weiter. Aber er scheint hier eine erzieherische Wirkung ausüben zu wollen auf die jungen Leute. Ich nehme mal an, das wird auch unterstützt werden von Universitäten und so weiter. Wer also Bescheid wissen will, wie es mit der politischen Agenda weitergeht, der sollte sich das Buch mal genauer anschauen und durchlesen, was so geplant ist, um dann seine eigene Vorsorge auch treffen zu können. Weil es wird, also das ist jetzt praktisch, liegt es auf der Hand, wenn die Dinge hier so umgesetzt werden, wird es zu schwersten Stromengpässen kommen und zu schwersten Versorgungsverwerfungen in Deutschland. Er sagt übrigens auch, seine Empfehlung an jeden Einzelnen lauten, weniger Fleisch essen, möglichst nicht fliegen, möglichst mit der Bahn zu fahren, sich nicht auf ein Elektroauto einzulassen, sondern zum Beispiel auf einen Dolmuschbus und dann sich zu engagieren und aktiven sozialen Ungehorsam üben.
Ja, und das ist das, was da jetzt hintersteht. Hier wird schon eine nächste Stufe, die gezündet werden soll, in Kürze vorbereitet. Er ist jetzt noch in den hinteren Berichten zu finden und wird noch nicht richtig wahrgenommen und von den Massenmedien mit Sicherheit auch noch nicht forciert werden. Aber wir werden sehen, denkt an meine Worte, diese Berichte, diese Art des zivilen Ungehorsams oder man kann es auch nennen Extremismus. Extremismus nennt man es ja immer dann, wenn es nicht die Meinung dessen ist, was vorgegeben wird. Also das sind dann zum Beispiel Querdenker, sind Extremisten und die Fridays for Future sind halt Freiheitskämpfer. Und so ist es immer eine Frage der Perspektive. Wir sehen eines auf jeden Fall, die Menschen werden nicht ernst genommen, das Volk, die Menschen. Und das haben sie sich natürlich auch zu einem großen Teil selbst zuzuschreiben, muss man auch ganz klar sagen. Und es wird von oben einfach regiert und die Menschen werden wie Spielsteine auf einem Schachbrett hin und her geschoben.
Ja, und ich habe es gerade gesagt, es ist vielleicht nicht ganz unwichtig, sich jetzt zu kümmern um Vorsorge, gerade auch was Stromausfall angeht. Also ich habe gerade mal recherchiert, es gibt eine Stromausfallkarte, die stellen wir euch nach diesem Podcast mal ein. Da seht ihr, an wie vielen Punkten in Deutschland gerade aktuell kein Strom ist. Also wo wirklich tausende Haushalte auf der ganzen Deutschlandkarte betroffen sind. Gebt mal Stromausfall ein bei Google und geht dann oben auf aktuell oder News oder Neuigkeiten, also die aktuellen Meldungen. Und da seht ihr auch, wo überall Strom ausfällt. Und wenn der Strom ausfällt, das habe ich ja selber auch schon erlebt, nicht nur in Deutschland, sondern auch hier in Kanada. Hier ist man aber gerüstet mit einem Aggregat, das sofort anspringt, wenn der Strom ausfällt. Aber wenn der Strom ausfällt und man ist nicht abgesichert, dann wird es einfach ungemütlich. Andreas, du hast immer so ein paar Tipps, was man machen soll, Badewanne volllaufen lassen und so weiter?
Ja, man muss natürlich eines wissen, dass auch die Wasserkraftwerke mit Strom laufen. Also das heißt, die Pumpen, das sind eben mit Strom funktionierende Pumpen. Und wenn der Strom ausfällt, dann läuft noch ein Aggregat eine gewisse Zeit lang nach. Deshalb sollte man sofort, wenn Strom ausfällt, das habe ich schon öfters gesagt, Badewanne volllaufen lassen. Und wenn man möglichst viele Faltkanister hat, die wir immer wieder erzählen, sofort voll machen mit Wasser. In dem Moment die ganze Bude voll damit machen. Notfalls kann man es dann wieder verbrauchen, falls der Strom wieder sauber zurückkommt. Aber wir sollten immer davon ausgehen, dass da mal ein Problem auftaucht. Das Wasser ist für mich wichtig, genau wie dieser Wasserkanister. Wasser fehlte. Aber was mir hier nochmal ganz wichtig ist, ich bin da sehr froh darüber, es gibt da auch kleine Stromgeneratoren, die mit Motoren laufen, die für den privaten Verbraucher auch erschwinglich sind. Und das finde ich sehr wichtig. Und ich hatte da einen gefunden und ich möchte, dass du den da nochmal mit eingibst bei dir auf deine Seite. Es gibt da einen Stromgenerator, der also mit relativ geringen Beträgen, also unter 600 Euro kostet dieses Ding, wiegt auch nur 20 Kilo.
Also geringen Betrag ist immer relativ, möchte ich mal kurz sagen. Ne?
Gut, das ist richtig. Aber wenn man weiß, was ein Notstromaggregat kostet, also hier kann man auch für ein Notstromaggregat 20.000 bezahlen. Das muss man ganz klar sagen. Da ist 599 Euro für ein Notstromaggregat, wie das hier ist, wirklich gut aus meiner Sicht. Das Ding ist zum Tragen. Das ist also wichtig, ein tragbares Notstromaggregat, was man überall hinstellen kann. Man hat dort zwei Steckdosen dran. Man kann damit sowohl einen Kühlschrank als auch verschiedene andere Dinge dann entsprechend nutzen. Sogar Elektrogeräte, die fein elektronischer sind, wie zum Beispiel sensibler sind, wie Strom von Computern beispielsweise. Also das heißt, der Strom, der läuft dort so gleichmäßig, dass die Geräte dadurch nicht zerstört werden können. Das ist eine sehr effiziente Stromerzeugung, sehr kompakt, sehr leise ist das Gerät und ganz einfach in der Bedienung und geschützt gegen Überlastung und so weiter. Und man hat dort tatsächlich eine Betriebsdauer von 5 bis 8 Stunden und das mit relativ wenig, das ist glaube ich 3,5 Liter oder was da reingeht, an Benzin. Das sind zum Beispiel so Geräte, die manchmal sogar mehr Sinn machen, davon 2 oder 3 zu haben, um verschiedene Elemente auf seinem Grundstück damit zu versorgen, als zum Beispiel ein großes, was dann auch nochmal ausfallen könnte. Das ist nur mal so ein Beispiel. Ich finde das wirklich groß und ich werde mir das jetzt auch bestellen.
Ja, wir haben zwar ein Stromaggregat, aber das ist natürlich hier vielleicht noch mal etwas, wo man, wie du gerade sagst, ne, an anderen Stellen nachhelfen kann.
Wenn man mit dem Auto unterwegs ist oder irgendetwas hat und muss mal irgendwo unterkommen, dann ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn man da noch mal Strom produzieren kann. Den stellt man hinten in seinen Kofferraum des Autos und hat dann überall wirklich Strom. Man kann damit übrigens auch Autobatterien wieder aufladen. Auch das halte ich für sehr wichtig. Und sodass man hier ein hohes Maß an Autarkie hat für überschaubares Geld. Das klingt jetzt wie eine Werbesendung, aber mir persönlich ist das wirklich wichtig, dass ich das mal sage. Und jeder sollte sich das einfach mal überdenken. Natürlich nur, wenn er es kann, logisch.
Also es ist, wer hätte das gedacht vor wenigen Jahren, wie sich diese Welt hier verändert? Diese Stromversorgungskrise, die ist ja nicht alleine auf dem Energiewandel, auf der grünen Energieagenda begründet, die uns ins Haus steht, sondern auch durch die vielen Cyberangriffe, die jetzt durch die Gegend fliegen. Also wir haben hier gerade eine Meldung gesehen, Moment mal, wo war das? Also weltweite Hackerangriffe, schreibt die FAZ, drohen, ein neuer Cyberkrieg bedroht den Westen. Natürlich sind die Kriminellen alle nach der FAZ, jedenfalls wenn man dem Glauben schenken will, oder fast alle aus Russland. Ob das Zufall sei, fragt man sich. Und hier heißt es, vor kurzem noch redeten alle über Cyberangriffe von Geheimdiensten, aber russische Hacker bohrten sich in die Systeme des Bundestags hinein, ließen in der Ukraine die Lichter ausgehen, sabotierten die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele. Nordkoreaner klauten eingepfercht in Großraumbüros Millionen Dollar und legten Zugangsanzeigen auf der ganzen Welt lahm. Die Fachleute sind sich einig, wenn Staaten in den Cyberkrieg ziehen, dann wird es gefährlich. Klingt auch ein bisschen wie in der Bibel zur Endzeit, also zum jüngsten Gericht, dass ein Land gegen das andere kämpft. Hier kämpft man offenbar ausschließlich gegen Russland. Und es heißt hier, Angriffe in noch nie dagewesener Intensität haben den Westen erschüttert. In Deutschland traf es Krankenhäuser, Universitäten, in Amerika ein Unternehmen für Ölpipelines oder auch Fleischhersteller, Fleischproduktionsstätten. Und die Angriffe haben politische Dimensionen. Man könnte immer noch drüber hinweglesen, wenn es nicht von Herrn Schwab auch wieder angekündigt worden wäre. Der sagte, wenn diese Cyberangriffe losgehen, und da sind wir jetzt offenbar schon drin in dem Szenario, dann wird die Corona-Pandemie überhaupt keine Bedeutung mehr haben, weil das bedeutet, dass wir in wirkliche Schwierigkeiten kommen.
Ja, das soll wohl so wirklich sein, denn wir merken ja auch so schon, dass diese Corona-Geschichte eigentlich nur noch dazu dient, den Shutdown aufrechtzuerhalten. Wir haben hier Inzidenzen, die ich gerade gehört habe, von 15 oder 13. Also normalerweise müsste jetzt alles aufgemacht werden. Stattdessen wird bis zum 30. September die Shutdown-Maßnahme oben gehalten, wobei jeden Tag, ich wiederhole das nochmal, Milliarden umverteilt werden, genau durch diese Shutdown-Maßnahmen im Interesse einer kleinen oligarchischen reichen Clique. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und wenn wir dann noch im Hintergrund sehen, dass bis zum 30. September auch noch die Impfzentren, die sollen dann zugemacht werden. Das heißt also, die großen Impfzentren werden dann dicht gemacht, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wenn die neue Grippesaison wieder losgeht und man ja eigentlich wieder diese neue Geschichte dann wieder aufbauen würde mit neuen Shutdown-Maßnahmen im Namen von Corona. Das alles findet offenbar jetzt nicht statt, sondern man geht davon aus, einmal noch durch die Wahlen, also genießt noch mal die letzten Monate nach dem Motto, denn nach der Wahl könnte ganz schnell die Kette wieder angelegt werden mit der dicken Kugel am Bein. Und dann wissen wir wieder, was das ist im Moment. Viele Menschen haben gelernt oder verlernt in diesen letzten etwas über einem Jahr, anderthalb Jahren, was Grundrechte, was Freiheiten und was Eigenverantwortlichkeit heißt und auch Selbstbewusstsein. Man hat es verlernt. Wir haben offenbar mittlerweile gelernt, dass Freiheit und ohne Maske rumlaufen ein Privileg ist. So schnell erzieht man eine Menschheit um in anderthalb Jahren. Das kann man nur machen, indem man die Menschen vorher über Jahrzehnte sturmreif geschossen hat, dass sie nicht mehr in der Lage sind, selbst zu denken. Bis auf diejenigen, die es tun und jetzt gerade das Denken wiedererlernen. Das ist unsere Zielgruppe, daran arbeiten wir weiter.
Ja, es ist erstaunlich. Wir haben gestern darüber gesprochen, wir beide, haben wir ein bisschen länger diskutiert, ausnahmsweise. Und zwar über diese Umstellung, die Umerziehung der Menschen innerhalb von eineinhalb Jahren. Also vor eineinhalb Jahren war noch alles in Butter. Da hat man, das war kurz vor Weihnachten, und da hat man ein normales Leben geführt, das natürlich überhaupt nicht in Ordnung war, wenn man genauer drauf leuchtet. Aber egal, man hatte zumindest das Gefühl, autark zu sein, Entscheidungen treffen zu können, irgendwo hinzufliegen, einen neuen Job in einem anderen Land anzufangen, seine Verwandten zu treffen, die in Australien leben oder so. Oder eben die alte Großmutter im Seniorenheim, wann immer man möchte, zu besuchen. Das geht alles nicht mehr. Vieles ist überhaupt nicht mehr drin. Die Kinder wurden umerzogen, in Depression und Angst versetzt, vorsätzlich aus Berlin. Das ist nachweisbar. Ist keine Verschwörungstheorie. Und Andreas, innerhalb von anderthalb Jahren gibt es viele Menschen, die dem jetzt folgen und offenbar gar keine Erinnerung mehr an frühere Freiheiten haben. Und wenn man sich dann die großen Freiheitskämpfe der Menschheit ansieht, ob das Andreas Hofer in Südtirol war oder ob es die Bauernkriege waren oder in Amerika Süd- und Nordkonflikte und so weiter. Die Menschen haben ihr Leben gegeben für den Einsatz ihrer Freiheit oder für die Rückgewinnung ihrer Freiheit. Vermeintlich hatten wir das alles bis vor eineinhalb Jahren. Aber so schnell ist es auch schon wieder weg.
Ja, nun sind viele auch dieser Freiheitskämpfe auch wieder mit im System involviert worden und die haben mitgespielt, was man soll, so wie die Fridays for Future oder die Extinction Rebellion, die jetzt auch angeblich für die Freiheit und sich für das Recht einsetzen und gar nicht merken, dass sie für eine globale Finanzelite arbeiten und dafür auch noch ausgespuckt werden zum Schluss. Das zeigen uns ja letztlich die Systeme immer wieder. Versuchen wir uns noch einmal die Machthierarchie klar vorzustellen. Wobei den Begriff Hierarchie mag ich nicht, sondern die Machtarchitektur. Denn Hierarchie setzt sich ja aus zwei Worten zusammen, Hieros und Archos, altgriechisch, und heißt die heilige Ordnung. Die Machthierarchie ist, dass die Personen, die hinter den NGOs stehen, die oligarchischen Machtinhaber, die sich selbst Philanthropen nennen, mittlerweile die Regierungen auf aller Welt, inklusive dem Weißen Haus, weitgehend einkassiert haben. Diese Regierungen, nehmen wir die deutsche Regierung beispielsweise, kassiert dann das Grundgesetz ein. Das Grundgesetz beschreibt uns etwas von Menschenwürde und von Menschenrechten. Ich habe da ein Video zu gemacht über das Thema Rechte und Pflichten. Das müsste argumentiert werden, aber zumindest sind die Grundvokabeln ja erst einmal vernünftig. Das heißt, sie sind in der Lage, uns vorzumachen, dass die eigentlichen Rechte, die wir haben, nämlich Freiheit als beseeltes Wesen mit Herz, Verstand und Geist und Seele und Anbindung an dieser Schöpfung, dass wir frei entscheiden können, was wir tun und was wir lassen. Und genau das wird den Menschen entnommen. Sie sind mittlerweile dankbar, wenn sie ohne Maske einmal kurz durchatmen dürfen und sprechen schon davon, dass alles fast wieder ist wie früher. Ich kann jetzt in ein Restaurant gehen und so weiter. Also das Interessante ist, man setzt sich über alles hinweg. Das heißt, die gekaufte Wissenschaft, die gekaufte Presse, die gekaufte Politik, da gibt es eine ständige Impfkommission, die durchdrungen ist mit Lobbyisten der Impfpharmaindustrie. Das ist einfach so. Das kann man relativ einfach recherchieren. Und soweit auch nochmal der Appell wieder auf das erste Thema. Liebe Nachrichtensprecher, liebe Moderatoren, wenn ihr das wirklich noch nicht mitbekommen habt, guckt euch das einfach mal an und dann anschließend guckt nochmal in den Spiegel und überlegt mal, wie ihr weiter vorgeht. Das ist ganz klar mein Appell. Wir haben die Möglichkeit, es doch zu verändern. Aber es findet eben nicht statt, und zwar sogar friedlich zu verändern. Das, was ich hier mache, sind friedliche Aussagen und nichts anderes als Zahlen, Daten und Fakten.
Sprach Pastor Popp.
Okay, so ist es.
So, neues Thema oder hängt auch wieder eng zusammen, nämlich ein Artikel, den Business Insider veröffentlicht hat. Und da geht es darum, dass die, wir haben schon oft drüber gesprochen, über die unterbrochenen, zum Teil gestörten globalen Lieferketten. Und hier heißt es, es gibt ein neues Szenario nach dem Suezkanal, nach der feststeckenden Ever Given, die da immer noch steckt, weil die sich immer noch prügeln um die Kohle. Da soll es jetzt auch schon Todesfälle gegeben haben. Das ist aber noch ein bisschen im Dunkel. Deswegen berichten wir nicht konkret darüber. Und ich halte es auch im Konjunktiv, soll es geben oder gegeben haben. Aber das hier scheint wieder eine handfeste neue Darstellung eines Szenarios zu sein, damit es so weit kommt, dass die Lieferketten weiter unterbrochen bleiben und das Ganze sich noch verschärft. Und zwar: Weltweit auftretende Ausfälle in der Schifffahrt könnten in der diesjährigen Urlaubssaison zu verspäteten Warenlieferungen führen, also im Sommer. Laut Branchenexperten könnten weltweite Lieferunterbrechungen zur Warenknappheit führen. Aufgrund eines aktuellen Ausbruchs des Coronavirus in der südchinesischen Provinz Guangdong haben die Behörden strenge Covid-19-Maßnahmen eingeführt. Das führte zu Rückstaus in vier großen Häfen, das hat Reuters berichtet. Und damit verschärft sich die bereits bestehende weltweite Schifffahrtskrise, die die Kosten in die Höhe getrieben und zu einem Engpass beliebter Waren geführt hat, vom Hähnchen bis zu Halbleitern, heißt es hier. Und Andreas, ich gehe da gleich noch weiter rein, aber das zeigt ja eigentlich, dass man jederzeit neue Maßnahmen ziehen kann, um den Ablauf des öffentlichen Lebens global, also weltweit, zu unterbrechen.
Ja, und die werden auch gezogen, wie wir es sehen. Und wenn man das Ganze im Kontext sieht, wieder aus der Vogelperspektive, dann kann man auch ganz schnell ermitteln anhand von Indizien, die man zusammenflechtet zu einem Zopf. Und das wird dann ein Beweis, der dann entsteht, dass alle Machtstrukturen, sowohl die Kommunistische Partei in China als auch die russische Oligarchie, die es nämlich neben Putin auch noch gibt, auch die haben ein Problem, neben den amerikanischen Strukturen, neben dem World Economic Forum und dem International Financial Forum, welches übrigens auch in China sitzt, dass diese gesamte konzertierte Aktion, die hier stattfindet, ist ein Konzert. Sie ist dirigieren, und wir Menschen nehmen alle Faktoren immer individuell wahr und versuchen, sie einzuordnen in ein Gesamtbild. Versucht das Gesamtbild immer aus der Vogelperspektive zu sehen, als würdet ihr über diese Erde schweben, über diesen Globus, und würdet ihn sehen und würdet gucken, was da passiert, dann werdet ihr feststellen, wie die Zusammenhänge sind. Ganz schnell, ganz alleine.
Ja, also die Lieferketten seien komplexer und heikler denn je, sagt hier ein Experte. Und James Baker, Redakteur für Containerschifffahrt bei der Branchenzeitschrift Lloyd's List, erzählte im Gespräch mit der BBC, dass Einzelhändler bereits jetzt Bestellungen aufgeben für die Weihnachtszeit, weil sie wissen, wie langsam die Schifffahrt im Moment ist. Er sagte, dass dies zu noch mehr Verkehrsstaus führen würde und wörtlich heißt es, traditionell beginnt die Hochsaison für die Containerschifffahrt im dritten Quartal, wenn sich alle für die Ferienzeit im Westen eindecken. Also damit ist auch die Weihnachtszeit dann gemeint. Aber dieses Jahr befinden wir uns in einer permanenten Hochsaison. Weiß der Himmel, was im August oder im September passieren wird? Es könnte noch verrückt werden. Und Baker rechnet damit, dass die Lieferverzögerungen mindestens noch ein Jahr andauern werden. Bis dahin, heißt es, werden die Kunden in Nordamerika und in Europa weiterhin länger als üblich auf ihre Bestellungen warten. Und der Grund, das wird hier auch nochmal ausgeführt, mehr als 50 Containerschiffe haben letztes Wochenende darauf gewartet, im äußeren Perlflussdelta anzudocken, also da in Südchina. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres waren es nur 20 Schiffe und das meldet Reuters. Und diese Zahl war ebenfalls höher als noch im Februar 2020, als Covid-19 die Schifffahrt und das Geschäft Chinas zum Erliegen gebracht hatte. Es heißt, die Branche leidet immer noch unter dem hohen Verkehrsaufkommen von 400 Schiffen, das durch das Containerschiff Ever Given verursacht wurde, das sich im März im Suezkanal festgefahren hatte. Ja, das Schiff wurde Anfang April wieder freigelegt, wir haben es gerade gesagt, aber laut Maersk wird es noch Monate dauern, bis die Verzögerungen behoben sind. Ja, Andreas, das heißt mit anderen Worten, alles, was man eigentlich sich anschaffen will, noch kaufen will, das sollte man möglichst bald tun. Und weil es dauert, kann Jahre dauern, bis die Dinge geliefert werden. Auch unsere Fahrräder sind noch nicht da, obwohl wir sie vor Monaten bestellt haben.
Ja, genau so ist es. Und das war auch der Grund, warum ich heute Morgen gesagt habe, dass ich das kleine Sturmaggregat auch bestellen möchte, weil man nämlich nie weiß, wie lange es die Dinger überhaupt noch gibt. Das sind ja immer so bestimmte Chargen, die es dann gibt. Und dann könnte es sein, dass es vorbei ist. Also ja, wir sehen, dass hier gerade etwas läuft und das wird sich natürlich noch ein wenig hinziehen. Die Menschen werden sich jetzt sehr genügen müssen, auch im Konsum. Das wird immer deutlicher werden. Parallel dazu baut China natürlich mit aller Kraft an der Seidenstraße. Sie sind der größte Verbraucher von Rohstahl und auch hochwertigem Stahl, um die Industrialisierung weiter voranzuschreiten, während unsere rot-grüne Truppe hier gerade dabei ist, die Industrie abzuschaffen, die ja hier nur einen ganz kleinen Teil ausmacht. Und es ist wirklich unfassbar, aber es ist wirklich wichtig, jetzt ganz geistesgegenwärtig und wach zu bleiben, um mit den jeweiligen aktuellen Ständen, die wir hier auch immer wieder bekannt geben, klarzukommen und sich vorzubereiten.
Ich hoffe, dass unser Hund jetzt gerade nicht wachsam ist, weil nämlich vor dem Fenster ein Reh steht und hier die Blumenköpfe wegfrisst. Und der Hund schläft zum Glück. Also falls ihr jetzt gleich ein lautes, wütendes Gebell hört, ist er doch noch wachsamer, als ich gedacht hätte. Aber er schläft wirklich tief. Andreas, das IFO-Institut meldet sich auch zum Thema Aufschwung in Deutschland und zum Thema globale Lieferengpässe. Da heißt es nach Einschätzung des IFO-Instituts, das alles wird den Aufschwung in Deutschland bremsen. Die Münchner Ökonomen erwarten für dieses Jahr mit dem Ende der Corona-Krise, wo haben die das denn her, dass das Ende sein wird? Die wissen wahrscheinlich mehr als wir. Erwarten noch ein Wachstum von 3,3%, so teilt es das Institut mit. Das werden 0,4 Prozentpunkte weniger sein als noch im März erwartet. Einen Dämpfer bedeuten nach Einschätzung des Konjunkturforschers Timo Wollmershäuser vor allem die Engpässe bei der Lieferung von Vorprodukten. Damit gemeint sind unter anderem fehlende Chips für die Autoindustrie und der Nachschubmangel beim Baumaterialien. Ja, und der IFO-Präsident Clemens Fuest warnte vor Steuererhöhungen, weil diese das Wachstum noch weiter abwürgen könnten. Wörtlich sagt er, Das würde die Entwicklung der privaten Investitionen, die wir brauchen, unmöglich machen oder jedenfalls sehr, sehr erschweren. Deutschlands Zukunft, sagt er wörtlich, hängt letztlich von der Entwicklung der privaten Investitionen ab.
Ich zucke da zusammen, wenn ich weiß, dass Herr Fuß vom IFO-Institut natürlich auch involviert ist in verschiedenen Risikogremien, die sich mit der Strategie der momentanen Politik in den Ministerien des Inneren und auch des Verkehrs auseinandersetzen und er da eine wichtige Funktion hat, wo auch dann noch große Unternehmensberatungsgesellschaften wie E&Y, ehemals Ernst und Young, involviert sind. Und wenn ich dann diese Aussagen höre, dann denke ich immer, da gibt es auch gewisse Diskrepanzen zwischen Aussage und Taten. Aber na gut, okay, das können wir einfach mal so dahin nehmen. Wir sehen, die Agenda wird vorgezogen, wird reingezogen, dass er sagt, dass die Corona-Krise vorbei ist. Die ist ja nie da gewesen, sondern sie ist ja mehr oder weniger auch aufgebauscht worden durch Hammer and the Dance. Hammer and the Dance heißt ja nichts anderes als Zuckerbrot und Peitsche. Momentan haben wir gerade wieder Dance vor der Wahl. Man darf sich wieder frei bewegen und dann kommt wieder der Hammer oder die Peitsche kommt dann wieder, wenn wir es in Deutsch mit Zuckerbrot darstellen wollen. Und das sind die typischen Sachen. Nein, ich gehe auch davon aus, die Corona-Krise spielt ja jetzt schon bei den ganzen Staatschefs keine Rolle mehr. Spätestens in Cornwall haben wir das gesehen, dass man dann für die Presse nochmal sich mit den Ellenbogen begrüßt hat und anschließend hat man sich mehr oder weniger in den Arm gelegen am großen Tisch und hat dann überhaupt keine Sicherheitsabstände mehr eingehalten. Das ist ja eine Verhöhnung auch der Menschen. Nein, es geht dann um den Klimawandel. Das ist die nächste große Story, die man groß inszeniert. Und dann geht es weiter in den nächsten Shutdown. Wir sehen eine Strategie, die gesamte Welt beeinflusst. Und da spielen natürlich alle mit. Auch IFO, Ernst & Young und so weiter.
Ja, unser Administrator hat jetzt gerade dieses Buch von Professor Peukert eingestellt. Und zwar dieses Buch, das genau aufzeigt, welche Wege im Rahmen des Klimawandels, der grünen Energiewende gegangen werden sollen. Wir haben es heute gehört, Vorschlag ist überhaupt kein Auto mehr zu fahren, Benziner und Diesel weg, E-Autos bitte auch nicht mehr, sondern nur noch Kleinbusse, die erst dann losfahren, wenn sie voll sind. Also das heißt, all das, ich kann mich erinnern, ich habe mit 18 den Führerschein gemacht. Und ich habe mir ein Auto zusammengespart gehabt in der Lehre, habe kein Geld ausgegeben in diesen 3 Jahren, sondern nur gearbeitet und habe mich in mein Auto gesetzt, als ich 18 war und bin in die große, weite Welt gefahren. Und es war ein unglaubliches Gefühl. Und das alles soll es dann nicht mehr geben.
Ja, das ist das Ziel. Die Freiheit soll weg. Das heißt, die Menschen werden angepasst. Es ist mehr eine Käfig, eine Massenhaltung, die dann stattfindet. Bei den Tieren kennen wir das schon. Da soll es abgeschafft werden. Bei den Menschen liegt es eventuell noch vor uns. Aber noch was, es wird nicht gelingen. Das ist das Entscheidende. Denn dieses Spiel des Dunklen fliegt auf. Und wir sind nach wie vor am Licht dran, welches sich am Horizont zeigt. Und wir gehen da schnurstracks drauf zu.
Ja, ich denke schon, dass es gelingen wird, dass wir schon in ein gewisses Zwangsstadium kommen. Ja. Aber es wird den Tag geben, an dem dieses Zwangsstadium schlagartig beendet wird. Und damit rechnen dann diejenigen, die das hier alles sorgfältig einleiten, nicht. Ich möchte auch trotzdem sagen, klar war das damals möglich, dass ich mich ins Auto setze und irgendwo hinfahre. Und natürlich müssen wir über unser Verbraucherverhalten nachdenken. Also es geht gar nicht darum, dass jetzt alte Rechte unbedingt eingefordert werden. Aber wenn alle Rechte ganz sichtbar abgeschnitten werden sollen und abgeschafft werden sollen, einschließlich juristischer Gesetze, die einfach verändert werden, damit eine Ermächtigung stattfinden, das sind doch die Momente, in denen man langsam wach werden darf, ein bisschen um sich schauen muss und dann seine eigenen Schlüsse daraus ziehen muss. Vorsorge betreiben, und zwar nicht nur irdischer Art, sondern vor allem geistiger Art, nämlich die Naturgesetze kennenlernen, gegen die hier gerade so eklatant verstoßen wird. Und je mehr wir in diesen 3 Bänden im Lichte der Wahrheit über die Natur, über die Schöpfungsgesetze lernen dürfen, umso klarer erkennen wir die vielen Verstöße im Moment dagegen, die von den großen globalen Führern der Welt hier eingeleitet werden. Und wichtig ist, einen Überblick zu haben, dann kann man auch Entscheidungen treffen.
Ja, und da wir jetzt uns zum Ende der Sendung langsam befinden, bewegen, möchte ich noch eines sagen. Ich hatte nämlich gehofft, liebe Eva, dass wir nochmal das Thema des Lastenausgleichsgesetzes, okay, weil da unglaublich viele Leute nachgefragt haben. Ich habe die Agenda nicht gesehen, aber ich verspreche euch, da werde ich Einfluss nehmen auf Eva mit all meiner Kraft. Freitag. Am Freitag werden wir das Thema mit dem Lastenausgleich noch einmal ein bisschen dezidierter durchgehen, weil da ja doch relativ viel Unsicherheit herrscht und das wird dann auch gleich mit am Anfang kommen, dieses Thema. Denn das ist ganz wichtig, dass man weiß, wie geht man damit vor.
Ja, und vielleicht auch noch, es kommen so viele Anfragen auch immer wieder das Auswandern betreffend. Also wohin soll man auswandern? Wie ist es bei euch in Kanada und so weiter? Da kannst du dann auch noch ein paar Worte sagen. Also wir machen die Themen. Sorry, dass ich das heute nicht mehr geschafft habe, Andreas. Du musst dich halt kürzer halten.
Genau, ich rede einfach zu lang. Das ist mein Problem, aber... Naja, wir werden es regeln.
Ja, in aller Freundschaft und Liebe. Wir wünschen euch einen schönen Tag und wir hören uns nachher beim Abendgebet. Ciao.
Ganz liebe Grüße und der Nebel verzieht sich auch langsam und der See macht seinem Namen alle Ehre. Bis bald. Ciao, ciao.
Ja, ich sehe ihn auch wieder, den See.
Sieh an.